Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 61. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen zweite Volksabstimmung zur EID, personalisierte Tickets im Fußballstadion und ein gerichtlicher Hagelschauer für Tech-Konzerne. Wir nehmen am Freitag, 9. Mai 2025 auf. Ich bin Kire.
Mein Name ist Rahel.
Und ich bin der Sven.
Wir steigen mit Rückmeldungen ein. Roger hat uns per E-Mail kontaktiert zur Berichterstattung zur Verschärfung der Überwachungsverordnung FIPF. Über diese haben wir in der letzten Episode gesprochen. Er zeigt sich etwas enttäuscht. Und zwar würden die meisten Tech-Unternehmen in der Schweiz sich mit dem Überwachungsstaat arrangiert haben und hinter den Kulissen fleißig mit den Behörden zusammenarbeiten. Und die Verbände würden sich hauptsächlich wehren, da es um den Aufwand geht, den sie vermeiden möchten und nicht die Überwachung selber. Und er hätte dies gerne etwas thematisiert gehabt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Dies ist sicherlich ein guter und wertvoller Hinweis. Allerdings ist es jetzt aus meiner Perspektive auch so, dass es sicherlich verschiedene und berechtigte Blickwinkel auf die Verschärfung gibt, dass es einerseits natürlich uns als betroffene Personen betrifft und unser Recht auf Privatsphäre und weitere Grundrechte einen schweren Eingriff bedeutet, aber dass es auf der anderen Seite natürlich auch die Unternehmen gibt, die den Wirtschaftsstandort bedroht sehen und das natürlich auch ins Feld führen dürfen und sollen. Und ich würde jetzt diese beiden Blickwinkel im Kampf gegen die Verschärfung nicht unbedingt gegeneinander ausspielen wollen. Ich finde beide wichtig und legitim. Und ohne eine eigene starke Industrie können wir uns beispielsweise auch nicht über digitale Souveränität unterhalten. Auf der anderen Seite ist natürlich schon auch so, und dass sich Firmen mit Swissness und gutem Datenstandort Schweiz schmücken und dies nicht unbedingt der Realität entspricht, das ist sicherlich auch korrekt und haben wir auch schon thematisiert und das sollten und werden wir auch sicher wiederum tun. Mittlerweile ist es so, dass die Frist für Stellungnahmen abgelaufen ist. Es sind verschiedene, auch sehr kritische Antworten eingereicht worden. Die Vorlage stößt auf breite Ablehnung jetzt von der digitalen Gesellschaft über Wirtschafts- und IT-Verbände, wie zum Beispiel Swiss ICT, bis zu den Parteien von links und rechts. Die Sache hat auch medial große Wellen geschlagen. Es hat Tagesschau berichtet, aber auch bis zu heise.de in Deutschland. Und entsprechend ist die Kritik jetzt tatsächlich recht breit. Und es scheint also durchaus möglich, dass der Bundesrat auf die Verschärfung allenfalls verzichtet. Das ist aber überhaupt noch nicht klar, aber möglich könnte es tatsächlich sein. Dazu braucht es aber sicher weiter Druck und entsprechend werden wir am Thema sicherlich dranbleiben und auch in Zukunft wieder darauf zurückkommen. Dann hat Rahel noch ein Transparenzerlebnis in ihrer Migro gehabt.
Richtig, auch das ein quasi ein Follow-up, ein ganz kurzes zu einer vergangenen Folge. Wir haben in Folge 58 ausführlich beleuchtet, wie inzwischen in Schweizer Supermärkten auch KI, Bildüberwachung zum Einsatz kommt. Also dass es Videokameras gibt, ist ja wirklich nichts Neues, aber es wurde aufgedeckt, dass Coop an der Self-Checkout-Kasse Bilderkennungs-KI einsetzt, um dort das Verhalten zu analysieren und zu sehen, ob jemand seine Produkte nicht korrekt scannt. Und wir haben dort kritisiert, dass das völlig ungenügend informiert ist, also dass das nicht darauf aufmerksam, dass es schlecht sichtbar ist, dass es eingesetzt wird und dass das eigentlich gegen die Regeln der Transparenz und der Datenschutzregeln verstößt. Nun war ich gestern in meiner Migro in Luzern und meine Migro hört unseren Podcast, weil sie hat sich jetzt entschlossen, gigantisch große Schilder gleich beim Eingang zu platzieren, die auf Videoüberwachung hinweisen. Also es ist wirklich, wenn man immer in denselben Supermarkt geht, dann fällt sie einem auf. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr prominent. Und ich bin nicht ganz sicher, also von KI stand nichts, da müsste man sicher nachforschen. Schaut doch auch mal in eurem Coop und eurem Migros, ob das jetzt der Fall ist oder ob es nur meine Migros ist. Wir werden sicher auch hier dranbleiben, falls die Transparenz weiterhin ungenügend ist.
Und somit springen wir in den Hauptteil. Wie angetönt ist das erste Thema die EID. Und zwar kommt es hier zu einer zweiten Volksabstimmung. Das Thema EID beschäftigt uns ja schon sehr lange. Ich habe gerade vorhin mal noch kurz nachgeschaut. Es sind fast 10 Jahre. Die erste Stellungnahme habe ich 2017 für die digitale Gesellschaft verfasst. Nun ist es so, dass in dieser Woche die Bundeskanzlei bestätigt hat, dass auch das zweite Referendum gegen die neue EID zustande gekommen ist. Also das erste Referendum oder das Referendum gegen die neue EID zustande gekommen ist. Das erste Referendum, das haben wir ja 2021 darüber abgestimmt. Und jetzt ist eben das zweite Referendum zustande gekommen, also dass die 50.000 beglaubigten Unterschriften zusammengekommen sind. Und damit steht jetzt im Raum, dass unter Umständen bereits am 28. September 2025 erneut über die EID und jetzt eben über dieses zweite Gesetz abgestimmt werden könnte. Und nun, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. Wie angetönt eben gab es ja das erste EID-Gesetz, die EID 1.0, sage ich jetzt mal. Wir haben im März 2021 darüber abgestimmt. Das Volk hat da sehr deutlich mit über 64% Nein gestimmt. Es gab da drei Hauptkritikpunkte, die zum Referendum und zur Ablehnung geführt haben. Was wir da wollten und nicht bekommen haben, ist, wir wollten einen elektronischen Ausweis und kein Login haben. Es sollte der Staat für die Herausgabe verantwortlich sein und nicht private Unternehmen, also kein Geschäftsmodell geschafft werden. Und wir wollten vor allem auch, dass der Datenschutz zentral verankert ist. Hier Stichworte dazu, Privacy by Design und Privacy by Default. Wie gesagt, das waren die Hauptkritikpunkte, die dann zur wuchtigen Ablehnung geführt haben. Im Nachgang gab es dann gleich 6 Motionen im Nationalrat, die einen Neuanlauf lanciert haben, und es gab dann auch relativ schnell einen neuen Vorschlag, der dann eben zu dieser EID 2.0 geführt hat. Und tatsächlich hat das eine 180-Grad-Wende im Kurs im Vergleich zur EID 1.0 bedeutet. Wir haben jetzt tatsächlich einen elektronischen Ausweis, der da lanciert worden ist oder einen elektronischen Ausweis zum Zweck im Gesetz drin hat. Es geht darum, dass der Staat tatsächlich die Herausgeberschaft darstellt, also dass er schlussendlich für die Ausweisdaten bürgt und diese überprüft und dann zur Verfügung stellt, und auch der Datenschutz hat Priorität bekommen. Das hat sich insbesondere auch gezeigt, dass jetzt das auf einem sogenannten SSI-Modell, also Self-Sovereign Identity, aufsetzt, die eben nicht mehr die Verwaltung bei einer Organisation oder bei einer Firma oder beim Staat vorsieht, die dann jeweils für den Ausweisvorgang verantwortlich ist, sondern dass das Ausweisdokument oder diese Daten eben bei mir sind und ich diese dann direkt gegenüber der Instanz vorweise und ich mich dahin ausweise, ohne dass eben eine weitere Instanz mit im Spiel ist. Es war dann aber tatsächlich noch nicht alles wirklich gut und durchdacht gelöst, was jetzt eben insbesondere der Datenschutz anbelangt hat, was da als Vorschlag dann im Raum stand. Es gab ja dann die Vernehmlassungsphase und dann auch die parlamentarische Debatte. Da wurden verschiedene Dinge dann noch adressiert. Da haben wir uns von der digitalen Gesellschaft ja auch sehr stark eingebracht. Das sind die drei Stichworte, und darüber haben wir ja im Netzpodcast auch schon darüber berichtet. Es ist einerseits mal alles, was unter dem Stichwort Überidentifikation funktioniert, reagiert, dann den Ausstellungsprozess, wie das vonstatten geht und welche Daten da anfallen und dann noch Stichwort Open Source, was wir auch schon in einer Folge als Hauptthema thematisiert haben. Vielleicht kurz noch etwas in die Details, zum Beispiel beim Stichwort Überidentifikation. Da geht es ja darum, dass die EID nur dann vorgewiesen werden sollte oder verlangt werden darf, wenn sie auch wirklich notwendig ist. Also dass wir nicht in eine Situation geraten, wo es dann jetzt bildlich gesprochen nötig ist, wenn wir das Schulgeschäft betreten, dass wir da uns plötzlich ausweisen müssen. Und nun ist es also so, dass im Gesetz auch eine Verschärfung stattgefunden hat zur ursprünglichen Vorlage, also zu dem, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Und zwar steht jetzt da drin, also einerseits darf natürlich eine EID oder muss eine EID verlangt werden, wenn ein Gesetz dies verlangt. Und darüber hinaus ist es dann so, dass die EID allerdings dann nur verlangt werden darf, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Gesetz, wenn sie für die Zuverlässigkeit der Transaktion unbedingt erforderlich ist, insbesondere um Missbrauch und Identitätsdiebstahl zu verhindern. Zitat Ende. Das ist so die eine Sache, die darüber diskutiert worden ist und wo eine Verschärfung stattgefunden hat. Dann ist die andere Verschärfung, die dann noch Eingang ins Gesetz gefunden hat, ist die Tatsache, dass wenn wir die EID vorweisen, dass wenn da eine Instanz zu viele Daten abfragt, die sie nicht darf, dass sie dann in ein sogenanntes Nichtvertrauensregister eingetragen wird und dass uns das transparent gemacht wird. Also wenn ich die EID für jemanden anzeigen sollte oder vorweisen sollte und die bereits in diesem Nichtvertrauensregister eingetragen ist, weil sie eben über die Stränge schlägt, dann wird mir das erkenntlich gemacht, damit ich dann allenfalls auch mich anders entscheiden kann und die EID eben nicht vorzeige und die Daten damit nicht übertrage. Wir hatten da eigentlich noch gedacht, dass man das umdrehen könnte. Das war auch so unsere Vorschlag an die behandelnde Kommission, dass man nicht ein Nicht-Vertrauensregister macht, sondern ein Positivregister, also ein Vertrauensregister, und dass man entsprechend eigentlich sich zuerst eigentlich eintragen lassen muss in eine Datenbank, damit man überhaupt Attribute aus einem Ausweis abfragen kann. Das ist zum Beispiel auch etwas, was die EU-EIDAS-Verordnung vorsieht. Das hat dann der Gesetzgeber nicht so geschaffen, aber was er gemacht hat, dass der Bundesrat mittlerweile oder über das Gesetz die Kompetenz erhält, wenn er möchte, dass er ein solches Vertrauensregister schaffen kann. Also wenn man sieht, dass da tatsächlich zu viel Missbrauch passiert, dass er gesetzlich die Möglichkeit hätte, um den Spieß umzudrehen und von einem Nicht-Vertrauensregister zu einem Vertrauensregister zu kommen. Was es dann auch noch gibt oder gegeben hat zum Thema Überidentifikation, dass es einen Passus ins Gesetz dann noch geschafft hat, der eine ausdrückliche Einwilligung vorsieht, wenn die Daten, die eben beim Ausweisen anfallen, aufbewahrt werden sollen. Also die können dann nicht einfach gespeichert werden, weil es jetzt eben für die Zuverlässigkeit der Transaktion unbedingt erforderlich ist, sondern wenn man die auch aufheben möchte und allenfalls für andere Zwecke nutzen möchte, dann braucht es eine ausdrückliche Einwilligung. Das zum Thema Überidentifikation. Dann habe ich auch angetönt, ist der Ausstellungsprozess, das war so ein Knackpunkt. Ursprünglich war ja nur ein Online-Ausstellungsprozess vorgesehen. Was es dann gegeben hat, ist, dass man sich auch die EID vor Ort, also im Passbüro, ausstellen lassen kann und dass es also diesen Online-Ausstellungsprozess nicht unbedingt benötigt. Es gibt jetzt also mittlerweile einfach beide. Man kann sich es online oder auch offline ausstellen lassen. Beim Ausstellungsprozess vor Ort, also wenn ich ins Passbüro gehe, dann fallen da keine biometrischen Daten an, also es werden keine Daten erhoben, respektive gespeichert. Das ist die Verschärfung, die eingeführt worden ist. Und beim Online-Prozess, das war auch noch so ein Knackpunkt, dürfen die biometrischen Daten ausschließlich zum Zweck der Untersuchung, einer Erschleichung, einer EID aufbewahrt werden und nicht für andere Zwecke. Also da fallen wohl Daten an, also beim Online-Prozess, die möchte man aufbewahren, um eben allenfalls Missbrauch aufdecken zu können. Und was es da dann eben noch ins Gesetz geschafft hat, ist diese strikte Zweckbindung, dass es also nicht möglich ist, diese Daten, die doch für viele Jahre aufgespeichert werden, dass die eben nur zum Zweck dieser Untersuchungen verwendet werden dürfen und für nichts anderes. Dann noch der dritte Stichpunkt, und dann bin ich eigentlich auch schon dann wirklich durch mit dem, mit der Historie respektive, was alles noch gemacht worden ist oder eingeführt worden ist, ist das Stichwort Open Source. Da haben wir auch in einer Folge darüber diskutiert. Da ist es so, dass es wohl eine Bundeswallet die für die Ausstellung braucht, die wird wohl als Code zur Verfügung stehen, da kann man reingucken, wie die programmiert ist. Allerdings kommt tatsächlich nur das Kompilat des Bundes zum Einsatz, das man zur Ausstellung nötig wirklich verwenden kann. Also nur mit dieser Bundeswallet wird es nötig sein, eine EID zu bekommen. Was man allerdings machen kann außerhalb dieser Wallet, ist, sich eine EID vor Ort, also ein Passbüro, generieren lassen zu können. Da brauche ich keine Bundeswallet dazu. Und was ich dann machen kann, ich kann mir diese EID, die dann vor Ort oder eben durch die Bundeswallet ausgestellt wird, kann ich mir in einer Open Source Wallet zur Aufbewahrung und zur Vorweisung speichern lassen. Hier ist allerdings das Stichwort, es muss technisch dann noch gewährleistet sein, dass eine sogenannte Remote Attestation stattfinden kann. Remote Attestation bedeutet, dass die ausstellende Behörde beim Bund, die dann eben die EID bei mir speichert in die Open Source Wallet, auch sicher sein kann, dass sie wirklich mit dem Kryptochip auf meinem Handy spricht. Und da sind jetzt eigentlich gerade erst die technischen Voraussetzungen am Entstehen. Da braucht es eben auch Hardware und Betriebssystem und Software und Treiber etc. Und das kommt jetzt so nach und nach. Aber sobald das dann tatsächlich realisiert ist, dann steht dieser Open Source Wallets und dieser Ausstellung in einer Open Source Wallets nicht mehr im Weg. Das so als kurzer Abriss nochmals für, wie es jetzt eigentlich um die Knackpunkte so im Bereich Datenschutz aussieht. Und was jetzt eben tatsächlich jetzt diese Woche passiert ist, und um den Bogen zurückzuschlagen, ist eben, dass die Bundeskanzlei in dieser Woche bestätigt hat, dass die Unterschriften zusammen sind, dass es jetzt eine zweite Abstimmung geben wird, unter Umständen bereits tatsächlich am 28. September, also kurz nach den Sommerferien. Die Organisationen, die hinter dem Referendum stehen, ist initial die Piratenpartei, dann auch die Partei für digitale Integrität, die ist ziemlich neu in einer Abspaltung der Piratenpartei, dann auch Freunde der Verfassung und Maßvoll, die zum Teil gemeinsam, aber auch unterschiedlich, unabhängig voneinander, die Unterschriften gesammelt und beglaubigt haben.
Nach diesem Cliffhanger, debarkiere, sag uns doch mal, also mich interessiert, was sind eigentlich die, also ich habe ja die Geschichte der EID und nicht so lange mitbekommen wie du. Was sind denn jetzt die Gegenargumente gegen das neue oder gegen das aktuelle Gesetz? Und vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal sagen, warum das Referendum jetzt kommt und wir uns dem jetzt stellen dürfen und diskutieren.
Also das Referendum kommt jetzt. Also ich mache die zweite Frage gleich vorweg. Die Diskussion im Parlament, die wurde zu Ende geführt in der Wintersession im letzten Jahr. Da kam es am 20. Dezember zur Schlussabstimmung und dann anfangs Januar wurde das Gesetz dann daraufhin im Bundesblatt veröffentlicht. Also es wird dann offiziell und ab diesem Zeitpunkt läuft die 100-tägige Referendumsfrist und da haben dann eben diese Organisationen, die ich vorhin aufgezählt habe, eben diese notwendigen Unterschriften gesammelt. Das ging bis Ostern und über vor und nach Ostern wurden die Unterschriften eingereicht und jetzt hat die Bundeskanzlei diese nachgezählt und ist jetzt zum Schluss gekommen, dass irgendwie etwas über 55.000 gültige Unterschriften zusammengekommen ist und entsprechend wird jetzt das am Volk vorgelegt und das Datum ist jetzt noch nicht wirklich bestätigt vom September, vielleicht können wir da auch noch dann kurz darüber diskutieren, aber das steht jetzt so mal im Raum. Wenn es schnell geht, dann ist es am 28. September und ansonsten dürfte es dann November sein, wenn die Abstimmung kommt. Also es könnte auch noch später sein, aber das ist so die wahrscheinlichsten Varianten. Nun zu den zu den Argumenten gegen die neue EID oder das Gesetz. Ich habe mir da gerade vorhin nochmals die Medienmitteilung vom Referendumskomitee angeschaut, auf der Seite von der Digitalen Integrität Schweiz. Und da hat es einen zentralen Abschnitt darin, welches die Argumente zusammenfasst. Und da geht es darum, dass da steht darin, das Gesetz für den digitalen Schweizer Pass, EID-Gesetz, befördert die missbräuchliche Nutzung von sensiblen Personendaten. Es schützt ungenügend gegen die zunehmende Zahl von Cyberangriffen und es gibt die Daten der Bürgerinnen und Bürger unverhältnismäßig an private Unternehmen preis, die sie mit Hilfe von KI analysieren und Profit daraus schlagen. Also das heißt, zentral ist, befördert die missbräuchliche Nutzung, ungenügend gegen Cyberangriffe und Weitergabe an private Unternehmen. Das sind so die Hauptkritikpunkte. Es geht dann auch in den Erklärungen noch etwas weiter. Und da steht drin oder wird postuliert, dass man mittels der EID beliebig Daten sammeln, verknüpfen, analysieren und daraus Verhaltensprofile der Bürgerinnen und Bürger anfertigen könne und diese dann für Werbezwecke und politische Beeinflussung benutzt werden kann.
Und was würdest du dazu sagen, zu diesen Argumenten, die ja durchaus Dinge betreffen, die die digitale Gesellschaft ja auch sich eigentlich dagegen einsetzt?
Ja, selbstverständlich. Also das sind alle Punkte, die uns natürlich auch immer wieder beschäftigen und betreffen. Ich sehe jetzt, wenn wir ins Gesetz gucken und auch all die Debatten anschauen und auch jetzt etwas rückblickend auf das, was ich vorhin darüber gesprochen habe, was alles noch ins Gesetz eingefügt worden ist, um zum Thema, eben zum Beispiel eine Überidentifikation verhindern zu können, dann passt das jetzt nicht unbedingt überein. Also es ist sicherlich so, dass jetzt das EID-Gesetz nicht per se die missbräuchliche Nutzung von sensiblen Personendaten befördert. Natürlich kann da ein Missbrauch stattfinden, wenn entsprechend Daten vorhanden sind, aber der Mechanismus per se, wenn man in dem Sinn sagte, dass man eine Self-Sovereign Identity hat und diese Hürden entsprechend so eingebaut hat, auf den, zum Beispiel zum Thema eben Überidentifikation, zu welchem Zweck darf man überhaupt verlangen, wie sieht es aus, wenn ich über die Stränge schlage und eben in diesem Nichtvertrauensregister dann aufgenommen werde und auf der anderen Seite nochmals, dass es eben eine ausdrückliche Einwilligung brauche und mit diesen Bestimmungen eigentlich deutlich über das Datenschutzgesetz hinausgehe, dann eben, wie gesagt, befördert das nicht per se diesen Missbrauch. Also das sehe ich jetzt diesen Zusammenhang so nicht. Es gibt auch nochmal eben das Stichwort von den Cyberangriffen. Auch hier geht das EID-Gesetz über das ISG hinaus, das Informationssicherheitsgesetz. Da sind jetzt eigentlich alle Cyberangriffe sind meldepflichtig. Also da gibt es eigentlich strengere Bestimmungen, weder dass sie generell gelten, das finde ich auch gut. Wir sind uns auch, glaube ich, alle einig, dass jetzt grundsätzlich das ISG noch nicht das Gelbe vom Ei ist, dass es da weitere Maßnahmen benötigt. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt jetzt etwas, das man im BGEID, also im EID-Gesetz lösen sollte, sondern dass man das ganz grundsätzlich natürlich anschauen muss, damit unsere Daten ganz generell halt besser vor Zugriff geschützt sind oder vor Cyberangriffen geschützt sind. Und dann eben so Sachen wie KI analysieren und Profit und Werbezwecke und politische Beeinflussung, das ist dann meines Erachtens alles etwas weit gespinnt. Ein Stichwort noch, was auch, das habe ich jetzt nicht gerade in dieser Medienmitteilung drin, aber ganz generell noch ins Feld geführt, wie ist das Thema Freiwilligkeit, dass die Ehe nicht freiwillig ist. Also es ist natürlich sicherlich so, dass in der Tendenz wird eine Ehe wahrscheinlich oder natürlich auch an mehr Orten verwendet werden, weder dass das bis jetzt der Fall ist, wo ich irgendwie eine ID in der Kamera halten muss etc., weil es natürlich irgendwie auch ein Vorgang ist, der halt digital einfacher zu bewerkstelligen ist, aber es natürlich auch Vorgänge ermöglicht, die man bis anhin eigentlich digital nicht gemacht hat, weil es einfach zu aufwendig ist, eben diesen Identifikationsprozess zu machen und jetzt, wo man eine ID hat, eben gewisse Dinge ermöglicht werden. Und natürlich besteht die Gefahr, dass eben nach und nach oder vielleicht dann auch plötzlich an Orten, wo es vielleicht nicht unbedingt nötig wäre, eine EID zum Einsatz kommt. Ich meine, wir hätten das mit dem Gesetz ziemlich gut eingehegt bekommen, aber natürlich müssen wir dem Gesetzgeber dann auch weiterhin auf die Finger schauen, wo er dann irgendwie in Zukunft eine solche Ausweispflicht, eine digitale Ausweispflicht unter Umständen dann auch vorsieht. Also das ist jetzt, die Arbeit ist jetzt sicherlich nicht weg, aber ich glaube jetzt auch nicht, oder ich bin ziemlich sicher, dass jetzt da nicht ein Dammbruch passiert, indem das EID-Gesetz eingeführt wird. Aber es heißt natürlich nicht auch, dass wir die Prozesse ganz allgemein über die Ausweisen, die Identifikationen im Internet nicht weiter begleiten müssen. Das Thema haben wir jetzt auch mit der FIP-Verschärfung, die wir in der letzten Episode diskutiert haben, wo es ja um Identifizierung geht im Netz, dass dann das irgendwie nicht Hand in Hand geht und man dann eben eigentlich das FIP mit der EID umsetzt. Also wo man halt dann irgendwie dediziert, aber auch etwas differenziert gegen gewisse Dinge dann auch weiterhin ankämpfen muss.
Ja, mir scheint das, also es wird sicher eine spannende Abstimmung, glaube ich. Es ist, also ich finde, die Allianz im Parlament war sehr groß und gleichzeitig glaube ich, es gibt nochmal eine vertiefte Diskussion. Ich denke auch, oder auch, für mich ist es auch, es ist nicht perfekt, aber man ist sehr weit gekommen und ich glaube, es ist gut, mal wieder eine digitalpolitische Abstimmung zu haben mit einem Projekt, wo man sagen kann, man hat nicht alles, aber man hat sehr vieles richtig gemacht. Und auch der Weg, der ja zu diesem Gesetz geführt hat, das haben wir mehrfach beleuchtet mit dem Austausch mit der Community, auch mit der Einbindung der Wissenschaft, mit der Überparteilichkeit eigentlich aus dieser letzten Abstimmung rauszugehen und ein neues Projekt sofort vorzuschlagen mit klaren Richtlinien, wie man da eigentlich politisch vorangekommen ist. Ich glaube, es ist auch eine Chance, das aufzuzeigen, dass man dort vieles richtig gemacht hat, digitalpolitisch. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber ich glaube, es ist genug gut, dass ich dem mit gutem Gewissen und auch mit Freude zustimmen kann. Und ich denke, wir brauchen eine EID in den nächsten Jahren oder einfach sehr bald für die digitale Welt, weil es die Basis ist für vieles. Wir brauchen eine sichere und gute EID und das bekommen wir mit dieser Vorlage aus meiner Sicht.
Also wir setzen ja, also für mich ist ja so ein bisschen, ich habe ja die gesamte Geschichte nicht mitbekommen im Hinblick auf das erste EID-Gesetz, aber sehe natürlich immer ganz transparent, hier in der Bitwäscherei sitzen wir vor einem riesengroßen Plakat und es treibt mich immer an, so auch als ein Stück weit auch als Mahnung, so, ne, da steht mich drauf, EID nein, der digitale Pass gehört nicht in die Hände von privaten Unternehmen. Insofern habe ich jetzt sicherlich ein besseres Gefühl, wenn es dann beim Staat liegt, als tatsächlich bei den Unternehmen. Und also der digitale Fortschritt geht ja voran, so, ne? Und dann ist immer die Frage, also wir haben jetzt auch die großen Anbieter, wir kommen nachher noch zu dem Thema, auch die bemühen sich ja sehr viel über uns zu erfahren und uns irgendwie zu identifizieren oder uns zuordnen zu können. So, wenn man so mal an Passkeys und so weiter denkt, ist sicherlich alles eine tolle Erfindung, aber da kann man ja auch digital weiterdenken, was da noch alles passieren kann oder was da noch alles möglich sein kann. Insofern so aus, habe jetzt gar keine abschließende Einschätzung, aber denke, dass das, was ihr da erreicht habt oder die digitale Gesellschaft erreicht hat, ein sehr guter Stand ist. Und dann müssen wir mal schauen, wie es dann am Ende des Tages wirklich umgesetzt wird und ob man wirklich überall digital seinen Ausweis vorzeigt.
Ja, voll. Also ich kann mich dem natürlich nur anstimmen oder nur zustimmen. Wir haben tatsächlich unglaublich viel erreicht. Es hätte natürlich noch mehr sein können, aber ich glaube nicht, dass es eine Chance gibt, zum wirklich mehr erreichen zu können. Also das, was wir jetzt erreicht haben, ist wirklich krass viel. Mehr können wir kaum erhoffen. Natürlich kann man jetzt auch noch immer gegen die EID sein, wenn man halt grundsätzlich auch keine EID will. Das ist meines Erachtens auch ein legitimes Anliegen. Dann soll man das aber meines Erachtens auch so kommunizieren und entsprechend kundtun und sagen, nein, das geht uns irgendwie alles zu weit. Wir möchten keine solchen Ausweis in der digitalen Welt haben. Die Frage ist dann natürlich schon auch, was tatsächlich die Alternative ist. Also wenn die EID, die staatliche, jetzt nicht kommt, dann wird es halt tatsächlich so, dass dann auch die Swiss-IDs und die Googles und Apples dann entsprechend die Standards da setzen werden und sich auch durchsetzen werden. Das möchte ich jetzt nicht als ein Hauptargument irgendwie ins Feld führen, um da irgendwie mit dieser Angst jetzt für die schweizerische EID zu werben, aber das muss man sich dann schon auch noch zusätzlich bewusst sein, was die weitere Dynamik dann ist.
Ja, ich glaube, wenn man es positiv dreht, dann kann man sagen, ob man das gut findet oder nicht. Die Gesellschaft wird digitalisiert, das Verlangen nach einer Identifizierung steigt und irgendjemand wird das erfüllen. Und ich glaube, wir haben jetzt eine gute Auswahl, um zu sagen, das könnte ein staatliches Projekt sein, das wir in der Schweiz wollen.
Ja, durch das, dass uns die Abstimmung noch ins Hause steht, also ins Schweizer Haus steht, werden wir sicherlich nochmals auf das Thema zurückkommen, würden dann aber vorläufig mal zum nächsten Thema übergehen.
Genau, auch ein Evergreen und wahrscheinlich ist er sogar etwas älter als die EID, nämlich seit mindestens 20 Jahren ist das ein Thema, die personalisierten Tickets für den Eintritt ins Fußballstadion. Ein sicherheitspolitischer Evergreen, ein digitalpolitischer Evergreen. Aber zuerst die Frage, seid ihr eigentlich Fußballfans, ihr zwei? Geht ihr ins Stadion?
Nein, überhaupt nicht. Weder irgendwie selber kicken, noch ins Stadion gehen, noch vor dem Fernseher.
Nicht mal Bratwurstgründe, Sven.
Auch kein ausgeprägter Fußballfan, auch kein ausgeprägter Hooligan, war schon mal im Stadion.
Also ich sehe den Sven schon im Hoodie.
Ja, das wohl war. Er würde aber dann zu Hause auf der Couch und nicht irgendwo auf dem Weg zum Stadion.
Er würde es auch jetzt nicht zugeben, wenn er es wäre.
So, also ich gehe natürlich, ich war hier tatsächlich noch nie im Stadion. Jetzt könnte ich euch fragen, wo ich denn hingehen soll, zu welchem Fußballverein, aber dann artet es höchstwahrscheinlich aus. War natürlich in Berlin schon mal im Stadion und von der Stimmung her natürlich nice, ne? Also wenn du so in Dortmund im Stadion ist schon ein sehr schöner Event, wird da aber jetzt nicht, weiß gar nicht, wie oft die spielen, jede Woche, alle zwei Wochen hingehen. So.
Ja, ich bin auch kein ausgeprägter Fußballfan, von daher würde sich die Stimmung hier nicht erhitzen bei der Frage, welches der beste Club ist mit den besten Fans. Kommen wir aber zum Punkt, wieso wir das Thema heute aufgreifen. Wie gesagt, es ist ein Evergreen, es hat aber einen aktuellen Anlass. Es gibt einen Entscheid der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, der sehr interessant ist und der auch einen Zusammenhang mit der digitalen Gesellschaft hat. Jetzt aber kurz von vorne, personalisierte Tickets, wie gesagt, das kommt immer mal wieder und vor allem natürlich dann, wenn die Gewalt im und rund ums Stadion aufflammt. Und es ist auch interessant, wenn man sich fragt, wieso kommt immer wieder diese Idee? Dann hat das vermutlich damit zu tun, dass wir uns das eigentlich gewohnt sind. Wir geben recht oft unsere Identität an, wenn wir Tickets für Anlässe kaufen. Und es gibt beispielsweise das Beispiel Eishockey. Es gibt in der Innerschweiz den EV Zug. Das ist ein Spitzenverein. Dort muss man eigentlich der hat personalisierte Tickets. Man gibt dort seine Idee an, wenn man ein Ticket kaufen will. Und dort ist es interessant, wieso geht das so einfach oder wieso diskutiert beim Eishockey niemand darüber. Die Eishockey-Clubs oder mindestens der EV Zug, der nimmt das einfach in seine AGB rein. Also wenn ich dort ein Ticket kaufe, dann gebe ich meine Einwilligung, dass das personalisiert ausgestellt wird.
Ja, genau. Also das ist natürlich zulässig und zwar Hintergrund ist, dass Eishockeyvereine, andere Sportvereine, auch so Eventveranstalter, die sind halt privatrechtlich organisiert und die verkaufen halt als Leistung den Besuch einer bestimmten Veranstaltung als Dienstleistung in der Zeit von A bis B und können dann natürlich zivilrechtlich festlegen, zu welchen Bedingungen sie es tun. Also die können sowohl den Preis natürlich festlegen für diese Veranstaltung als auch andere Voraussetzungen. Und eine dieser Voraussetzungen ist halt, wir verkaufen an dich dieses Ticket nur, wenn du uns sagst, erstens, wer du bist und zweitens, du mit einem personalisierten Ticket einverstanden bist. Deshalb ist es in dem Fall ein rein zivilrechtlicher Vertrag, der da abgeschlossen wird. Wenn du damit nicht einverstanden bist, hast du halt Vertragsfreiheit zu sagen, unter den Bedingungen nehme ich daran nicht teil. So eine Regelungen dürfen jetzt nicht willkürlich sein oder nicht diskriminierend sein und dürfen auch bei Monopolvereinen oder Monopol Organisation dürfte möglicherweise sowas auch unzulässig sein, aber ansonsten ist normal im Rahmen des Zivilrechts halt möglich und auch die Fußballvereine könnten zivilrechtlich es umsetzen, wenn sie denn wollten.
Also das ist wie das Zivilrecht und das ist der Fall, wenn der Verein oder der Veranstalter auch bei Konzerten oder ähnlich das will. Jetzt ist es so bei den Fußballclubs, du hast es gesagt, Sven, die wollen das nicht. Wir werden noch später dazu kommen, wieso das so ist. Und dann stellt sich die Frage, kann man das vorschreiben? Also wenn man jetzt der Staat ist, die öffentliche Hand, kann man sagen, wir wollen aber, dass ihr das tun müsst. Und dort ist es dann wichtig zu wissen, Fußballspiele oder beispielsweise auch Eishockeyspiele, also die obersten Ligen im Profisport, die müssen jeweils mit Bewilligungen arbeiten. Also Spiele dieser Ligen sind in der Regel bewilligungspflichtig. Der Staat, in diesem Fall meistens der Kanton, kann dann auch gewisse Regeln vorgeben, um diese Bewilligung zu erteilen. Wenn man das jetzt aber quasi als Regel die personalisierten Tickets einführen möchte, dann bedarf das einer gesetzlichen Grundlage. Jetzt, wenn man eine gesetzliche Grundlage machen will, dann heißt das auch, man muss überlegen, was ist das für ein Eingriff in die Freiheit quasi der Vereine oder der Bevölkerung, die dann dort teilnehmen will oder die dort ins Stadion will. Und es heißt auch, wir sind dann schnell in der Frage der Überwachung, weil ein personalisiertes Ticket bedeutet in der Regel, dass Bild und Personendaten gespeichert werden und das sind meistens besonders schützenswerte Personendaten. Es ist ein schwerer Grundrechtseingriff aus diesem Grund auch weil aufgrund von wenigen vermuteten EinzeltäterInnen oder Leuten, die eigentlich nicht ins Stadion dürfen, wird eigentlich eine riesige Menge an Menschen überwacht oder Daten werden gespeichert, obwohl die nichts damit zu tun haben. Also das ist dann diese Abwägung, die es gibt. Man will dann meistens diese Daten auch abgleichen können mit Datenbanken, schauen, ob jemand ein Stadionverbot hat. Oder man will die Daten auch für die Strafverfolgung nutzen können. Also man will sie aufbewahren, um zu wissen, A, diese Person war im Stadion oder war im Sektor B und dort hat es irgendwie ein Pyro gegeben und man will dann versuchen herauszufinden mit diesen Daten, wer das gewesen sein könnte. Jetzt, was der Ständerat stellvertretend für die, oder auf Wunsch der Kantone, muss man sagen, wollte, war, dass nämlich schon beim Kauf eines Tickets, also wenn ich online auf Ticket Corner oder wo auch immer oder an einem Schalter ein Ticket für ein Fußballspiel kaufe, dass dann bereits meine personalisierten Daten erfasst werden und abgeglichen werden mit der sogenannten Hugendatenbank. Das ist eine Datenbank, wo die Fans drin sind, die bereits für Ärger gesorgt haben, Stadionverbote haben, Vorfälle quasi registriert sind. Der Ständerat wollte das, jetzt ist es zur Diskussion gekommen im April im Nationalrat, in der Sicherheitspolitischen Kommission zuerst. Eine Kommission, das muss man sagen, die sonst nicht sehr zurückhaltend ist, wenn es um Law and Order geht. Wir waren aber gut vertreten mit dem Legal Team der Digitalen Gesellschaft, mit Viktor Görfi und Michael Prager, die als Experten eingeladen waren. Und sie haben, ihr könnt das in den Shownotes dann auch ausführlich nachlesen, sie haben argumentiert, es ist erstens fragwürdig, ob der Bund zuständig ist. Es ist zweitens schwierig, dass besonders schützenswerte Personendaten, das ist nämlich auch das Strafregister aus dieser Datenbank, wer ein Stadionverbot hat oder wer sonst Straftaten begangen hat, dass diese Daten mit privaten Organisationen, die Tickets verkaufen, also beispielsweise eben Ticket Corner oder wer auch immer, dass die Daten geteilt werden und zwar dauerhaft, weil man ja eben während x Tagen solche Tickets kaufen kann, müssen die eigentlich dauerhaft geteilt werden. Zudem, was dann recht absurd ist, wenn man sich vorstellt, man spart sich damit eigentlich keinen Abgleich. Also es braucht weiterhin den Abgleich am Stadioneingang. Wenn ich ein personalisiertes Ticket dann nämlich habe, könnte ich das ja weitergeben und dann mein Kollege könnte versuchen, damit ins Stadion zu kommen. Also man muss am Stadioneingang trotzdem kontrollieren, ob es eigentlich die Person ist, die auch das Ticket gekauft hat. Plus müsste man dort wieder abgleichen, ob es ja eine Person ist, die nicht dort sein dürfte. Also man führt einen weiteren Abgleich ein, inklusive der Sicherheitsrisiken, die damit einhergehen, inklusive der Verletzung der Privatsphäre all der nicht betroffenen Personen und das ohne einen Mehrwert zu haben. Ja, unsere Delegation war offenbar überzeugend. 17-7 hat die Kommission entschieden, den Vorstoß abzulehnen. Also die Ablehnung kam von SVP, SP Grünen und Teilen der FDP. Die Minderheit von 7 hat gesagt, doch, wir wollen das, dass es abgeglichen wird beim Ticketkauf. Und bezüglich der Risiken im Sicherheitsbereich, dass man das eben mit vielen privaten Anbietern teilt, haben sie geschrieben, ein wunderschönes Fundstück aus ihrem Bericht. Bezüglich der Personendatensicherheit ist die Kommissionsminderheit zuversichtlich, dass passende Lösungen gefunden werden könnten. Also wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Das steht doch zuversichtlich.
Genau, die Kommissionsminderheit. Dann ein kleiner Exkurs nach Luzern. Dort ist diese Woche auch eine Stellungnahme zur Volksinitiative veröffentlicht worden. Und zwar eine Stellungnahme der Regierung, ebenfalls nicht ein Gremium, das bekannt ist für eine ausgeprägte Sensibilität für Datenschutzgesetze. Aber die Luzerner Regierung hat personalisierte Tickets, was diese Initiative unter anderem verlangt hat, als teilweise ungültig erklärt, weil es nicht vereinbar ist mit dem übergeordneten Recht. Also auch da sagt man, das ist juristisch in dieser Initiative schlecht aufgegleist worden. Man hat das zu wenig eingegrenzt. Man hat nicht gesagt, was das genau heißt, personalisierte Tickets, wer wie wann zugreifen darf, für was man es verwenden und speichern will. Das ist quasi die juristische Ausgangslage. Dann stellt sich die Frage selbst, also es ist ja wie möglich, so etwas zu machen. Es ist aber wie gesagt, ein schwerer Eingriff in die Grundrechte. Dann stellt sich die Frage, was gewinnt man damit für die Sicherheit? Wenn man sich die Berichte anschaut, die von Expertinnen und Experten über Sicherheit rund um Fußballspiele geschrieben werden, dann gibt es viele Berichte dazu, alle Jahre wieder. Und überall heißt es, personalisierte Tickets kosten relativ viel. Es sind ein großer Eingriff in die Grundrechte von ganz vielen und sie nützen eigentlich recht wenig. Die meisten Gewaltvorfälle passieren außerhalb des Stadions. Und wenn es Vorfälle innerhalb des Stadions gibt, dann ist es eigentlich selten so, dass es wirklich nützt, dass man weiß, wer in einem Sektor, in einem Stadion war. Es ist meistens nicht zuordnenbar. Die Leute sind zu gut versteckt, als dass man das identifizieren könnte. Und das alles muss man abwägen eben mit sehr kostspieligen Kontrollen vor dem Eingang. Es gibt einen Zeitaufwand. Und was auch klar ist, wenn man es anschaut in anderen Ligen, wo das gemacht wird, beispielsweise England, das auf höchster Ebene eigentlich überall personalisierte Tickets hat, dann verlagert sich einfach die Gewalt von diesen Personen, nämlich von diesen Matches in der höchsten Liga, irgendwo in tiefere Ligen, wo es keine personalisierten Tickets mehr gibt. Also man hat dann trotzdem die Gewalt und den Ärger einfach nicht mehr in den Stadien der höchsten Ligen. Also es ist eine Jugendkultur, diese Fankultur. Und wenn man Repression anwendet, dann geht sie irgendwo sonst hin, aber sie löst sich nicht auf. Und man hat dann auch, es muss auch die Grundsatzfrage beantworten, wen man eigentlich im Stadion will. Bei personalisierten Tickets ist es klar, dass es nicht mehr diejenigen sind, die sehr emotional sind, was aber auch gleichzeitig ein Verlust an Stimmung bedeutet und ein Verlust an dieser Kultur, die wir ja vielleicht auch toll finden, auch wenn wir drei jetzt sicher nicht die sind, die dauernd im Stadion sind, bloß weil wir gerne Lieder singen und Schiris niederschreien. Ja, genau. Fazit: Ein sicherheitspolitischer Evergreen ist meistens juristisch aber unsorgfältig aufgegleist und damit nicht durchführbar und trägt eigentlich auch wenig zur Lösung des Problems bei und schafft mehr Probleme. Wie seht ihr das? Würdet ihr einen Weg suchen, um das einzuführen?
Ich bin komplett einverstanden oder komplett auch nachvollziehbar, auch insbesondere eben irgendwie, was man mit Fanarbeit etc. erreichen kann und sollte und müsste. Und sehe aber auf der anderen Seite, also aus der Law-and-Order-Perspektive, welchen Weg wahrscheinlich beschritten werden soll. Also dass man halt tatsächlich wissen möchte, wer sich im Stadion befindet. So die nächsten Schritte sind dann tatsächlich auch, da gibt es ja auch schon Stadien oder mindestens Systeme dazu, wo es dann auch noch darum geht, irgendwie halt ein Gesichtsbild aufzunehmen, in dem Moment, wo ich dann ins Stadion gehe. Also ich gehe da rein mit meinem personalisierten Ticket, irgendwie wird noch ein Bild von mir gemacht und dann halt tatsächlich irgendwie Dutzende, Hunderte von Kameras, die dann irgendwie alle Leute dann entsprechend erfassen und man dann tatsächlich irgendwie Leute verfolgen kann und mindestens das Gefühl hat, man könne dann die einzelne Person dann herausfischen, die dann irgendwie eine Fackel oder irgendwas tatsächlich noch wirft oder was dann auch immer anstellt. Und dass man da eigentlich wirklich, ja, was soll ich sagen, jetzt wirklich Licht in die letzte Ecke irgendwie werfen möchte mit eben mit Kameras und Gesichtserkennung und alles darum dran. Und dass das jetzt eigentlich so die erste Phase ist, um da in diese Richtung vorzustoßen. Wo es ja wirklich nicht mal unbedingt jetzt darum geht, jetzt die Daten mit diesem Register abzugleichen, sondern bereits die weiteren Perspektiven ins Auge gefasst werden, was dann natürlich schon ja krass nachdenklich stimmen sollte, weil das ja oft dann eigentlich Dinge sind, die da mal in einem Stadion ausprobiert werden, wo die Lobby nicht ganz so groß ist und wir dann eigentlich endlich Entwicklungen dann auf öffentlichen Plätzen sehen.
Also ich kenne die Diskussion aus früherer politischer Tätigkeit natürlich. Der Staat hat immer ein Interesse, manchmal auch überschießend Daten zu erheben und viel zu wissen. Und der macht auch ganz oft Maßnahmen, die eigentlich aus total ineffizient sind. Und Rahl hat es ja angesprochen, jetzt so, wenn man diesen Ticketverkauf irgendwie sich anschaut und so weiter. Also die Gewalt kannst du halt auch außerhalb des Stadions bringen. Da hilft dir überhaupt nicht, so ein erheblicher Grundrechtseingriff vorzunehmen. Die Gewalt verlagert sich im Zweifel auch. Und du kommst, also ich glaube nicht, dass der Weg hier der richtige ist. Natürlich kann der Staat verwaltungsrechtlich, erst dann halt braucht, wie Rahl sagt, ja eine Rechtsgrundlage. Der kann natürlich verwaltungsrechtlich, wenn er die Rechtsgrundlage hat, eine Bewilligung für ein Fußballspiel oder für die Liga oder wie auch immer, dann davon abhängig machen, dass die Fußballvereine die Daten sammeln. Aber du sammelst hier natürlich, ist so ein bisschen Verdachtsdaten sammeln, ne? Rahl hat es ja angesprochen, dass du halt von allen Teilnehmern die Daten auf Verdacht sammelst oder der Verein wird dann sicherlich verpflichtet werden, die Daten zu sammeln. Der muss die dann entsprechend abgleichen. Dann hast du eine zweite Ebene, dass die Daten dann auch noch mit öffentlichen Registern abgeglichen werden sollen, wo du halt immer ein Thema hast, dass du da schon in so eine Überwachung kommst und selber als Person, die jetzt ganz redlich, ganz ordentlich zum Fußballspiel geht, sich da seine Wurst kauft, würde ich immer permanent mit irgendwelchen öffentlichen Registern abgeglichen werden und man kann sowas ja auch weiterführen. Du hast jetzt heute irgend so ein Hooligan-Register, vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Strafregister, wo man abgleicht und dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, vielleicht gibt es nochmal irgendein anderes öffentliches Register, wo du sagst, ach, da wollen wir auch nochmal gucken. So. Und ich finde, dass sowas immer zu viel Datenerhebung sowohl beim Staat als auch bei Privaten halt aber auch das Risiko hat, dass da Missbrauch passiert. Kira hat es ja angesprochen, da gibt es ja in Deutschland, ist ja die Diskussion auch, gibt es ja durchaus erfolgreiche Fanprojekte zu schauen, dass entweder Gewalt aus dem Stadion möglichst rausgehalten wird, weil da halt auch Familien und Kindern sind oder halt auch Vereine, die da ja jetzt ein bisschen offener sind und sagen, auch mal eine Rakete oder Pyro gehört halt auch zum Fußballspiel dazu, wenn es dann total clean und sauber ist, dann macht es auch keine Freude mehr. Ich halte den Weg nicht wirklich für erfolgversprechend.
Ja, es ist wirklich so. Also es gibt Beispiele aus Deutschland, die sich alle in diesen Expertenberichten finden, wo man tatsächlich die Polizeiaufgebote halbieren konnte, nur durch erfolgreiche Kooperationsprojekte und auch, dass man weniger PolizistInnen aufbietet und nur schon das zu einer Beruhigung führt, also eigentlich das Gegenteil von dem, was man vielleicht intuitiv denken könnte. Aber es ist eine Jugendkultur, Fußballstadien sind eigentlich die größten Jugendhäuser dieses Landes, kann man auch sagen, jedes Wochenende. Und das bringt sicher Nebenwirkungen mit sich, die unschön sind, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Phänomen, dass da Grenzen ausgelotet werden und dem begegnet man meistens mit Repression nicht sehr clever. Es gibt auch einen interessanten Podcast von unseren Kollegen der dritten Halbzeit, das ist ein Fußball-Podcast des Tagesanzeigers, die das auseinandernehmen, das ist sehr spannend. Diese verschiedenen Facetten auch des Fantums und was wirklich etwas bringt, beleuchten. Genau, ja, da es ein Evergreen ist, haben wir vielleicht nicht zum letzten Mal über personalisierte Tickets gesprochen. Wir sind auch sicher, dass es immer Akteure geben wird, die diese Lösung oder Scheinlösung vorschlagen, um der Gewalt beizukommen. Für heute lassen wir den Punkt stehen und gehen zur Großwetterlage, Sven.
Zur Großwetterlage mit Gruß geht raus an Kire für diese wundervolle Überschrift. Gerichtlicher Hagelschauer für Tech-Konzerne und man hätte es tatsächlich nicht besser umschreiben können, was ich euch gleich berichte. Während wir uns in der Schweiz mit der Vernehmlassung Fernmeldeüberwachung befassen, hagelt es derzeit Gerichtsverfahren gegen die großen Tech-Unternehmen. Und ich kann schon vorwegnehmen, es sind alle dabei, die wir gern haben und die wir lieben. Und wir wollten euch im heutigen Podcast mal so einen kurzen Überblick auch dazu geben, was sowohl in Europa als auch in den USA passiert, weil auch wir hier im Podcast ja des Öfteren darüber diskutiert haben und auch so von mir immer so, wie machtlos dann europäische Kommission oder europäische Gesetzgebung ist. Aber das ist es nicht. Und wir springen in den Hagel, der in Europa droht, und zwar für TikTok. Dort hat die irische Datenschutzbehörde eine Buße von 530 Millionen Euro gegenüber TikTok verhängt. Die irische Datenschutzbehörde ist deshalb zuständig, weil alle großen Big-Tech-Unternehmen aus steuerlichen Gründen in Irland sitzen und damit die Zuständigkeit der irischen Datenschutzbehörde gegeben ist. Und TikTok hatte jetzt eingeräumt in einer aktuellen Untersuchung, dass die Daten nicht nur in Europa gespeichert werden, sondern auch auf Servern in China gespeichert werden oder abgeflossen sind. Es gab wohl, um es jetzt etwas kürzer zu machen, wir hatten, um es offen zu legen, auch im Vorfeld darüber schon mal diskutiert, da gibt es sehr interessante Hintergründe und auch so wie Verfahren jetzt bei diesen Ermittlungsverfahren ablaufen. Da können wir vielleicht in einen der nächsten Podcasts nochmal gehen. Die irische Datenschutzbehörde hatte offenbar schon mal ein Verfahren geführt gegen TikTok und hat jetzt aktuell auch wieder Ermittlungen durchgeführt, um zu prüfen, wo Daten gespeichert werden von TikTok-Nutzern. Und so für mich jetzt nicht völlig fernliegend, dass die vielleicht auch in China gespeichert werden, aber offenbar hatte TikTok vorher gegenüber der irischen Datenschutzbehörde gesagt, nein, nein, die sind alle sorgsam in den europäischen oder in europäischen Datencentern gespeichert. Und dann kam jetzt, werden so Untersuchungen durchgeführt, auch technische Untersuchungen. Und dann hat jetzt völlig überraschend kurz vor Ende der Ermittlung wurde jetzt zugegeben von TikTok, dass die Daten nicht nur von China aus zugänglich waren, sondern dass auch europäische Daten auch direkt auf chinesischen Servern gespeichert wurden. Die Hintergründe würden wir dann tatsächlich mit euch nochmal später diskutieren oder in einem späteren Podcast, warum man auch sowas macht und dann einräumt. Fakt ist also, dass TikTok in Europa mit der Buße unter Druck steht und in den USA ja sowieso, da ist die Trumpsche Gnadenfrist jetzt nochmal verlängert worden zum Verbot von TikTok. Die lief am 5. April 2025 ab und ist jetzt nochmal um 75 Tage verlängert worden, innerhalb dessen da TikTok sein Geschäftsmodell entweder überdenken muss oder nicht mehr zulässig betreiben kann in den USA. TikTok steht jetzt nicht zum ersten Mal datenschutzrechtlich im Visier einer Behörde. 2023 wurde schon eine Strafe von 345 Millionen Euro ausgesprochen wegen dem Umgang mit Nutzerdaten von Minderjährigen. Gucken wir uns nochmal an, was sonst so an Strafen in Europa es gab gegen die großen Tech-Unternehmen. Facebook im Ende letzten Jahres in Höhe von 225 Millionen Euro gebüßt, LinkedIn mit 310 Millionen Euro belegt. Meta wegen einer Sicherheitslücke oder wegen Sicherheitslücken mit 251 Millionen Euro und 91 Millionen Euro wegen der Speicherung von Passwörtern im Klartext. Und Instagram gerade aktuell im Februar 2025 mit 405 Millionen Euro wegen fehlendem Datenschutz bei Minderjährigen. Die kurze Frage, überrascht euch die Tatsache, dass, so jetzt der Fall mit TikTok, hochkommt und die Daten möglicherweise in China gespeichert werden oder dass jetzt, wenn man sich die Zahlen anhört, ja doch offenbar ein bisschen was passiert in Europa, jedenfalls was die Zahlungen betrifft?
Ja, es ist jetzt sicherlich so, dass die Gesetze, die in der EU erlassen wurden oder die Verordnungen in jüngster Zeit, was irgendwie natürlich DMA, DSA auch vorher schon, DSGVO jetzt, würde ich mal sagen, die ersten Anführungszeichen Früchte trägt, also dass jetzt da die Kommission und die entsprechenden Behörden in die Gänge kommen und so nach und nach die Verfahren natürlich auch an die Öffentlichkeit oder in die Gerichte kommen und entsprechend da die Bußen dann auch ausgesprochen werden. Also von daher überrascht es mich jetzt nicht, oder es ist eigentlich die Entwicklung, die sich hoffentlich auch etwas abgezeigt hat, dass die Gesetze dann auch zu einer Veränderung in der Realität oder dann tatsächlich auch zu Bußen führt.
Ja, ich kann mich dem anschließen. Also ich das ist eine erwünschte Entwicklung, man hat das auch angestrebt, man hat diese gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um auch diese Handhabe zu haben. Was ich dann häufig denke, ist, dass es in der Schweiz sehr schwierig wäre für, also nicht bei jedem Straftatbestand, der jetzt da verfolgt wird, aber doch bei einigen hat man die jetzt die Verfolgung nur machen können, weil man eben gesagt hat, man hat einen Digital Services Act, man hat einen Digital Markets Act, man hat eine scharfe DSGVO und dass man in der Schweiz wahrscheinlich sehr oft machtlos wäre und keinen Hebel hätte, solche Sachen zu machen. Das wäre durchaus, glaube ich, für uns bedenkenswert.
Kommen wir, um das Wort des Hebels aufzugreifen und den Hagelschauer auch ein bisschen zu verdeutlichen, mal zurück und schauen jetzt mal in die USA gegen zu anderen Big-Tech-Unternehmen. Google hat da gerade ganz erhebliche gerichtliche Probleme. Google muss sich einer Kartellbeschwerde stellen und eine Richterin im USA-Bundesstaat Virginia kommt im April 2025, also jetzt gerade erst kürzlich dazu, zu dem Ergebnis, dass Google durch unfairen Wettbewerb eine Monopolstellung bei AdServer und AdExchange erlangt hatte. Und zur Erinnerung, wir hatten es im Netzpodcast Nummer 53 besprochen, dass im August letzten Jahres ein Richter in Washington geurteilt hat, dass Google eine Monopolstellung bei der Internetsuche hat und welche Folgen das gegebenenfalls auch für Google haben kann, also Stichwort Zerschlagung, die vom Justizministerium gefordert wird. Und das Justizministerium möchte die Wiederherstellung des Wettbewerbs bei Online-Suchmaschinen. Das dürfte also durchaus noch spannend werden, wie die Verfahren da ausgehen. Die gehen jetzt erstmal in die Berufungsinstanz. Für uns als Zuschauer interessant zu sehen, weil die Dokumente, die Gerichtsdokumente dann auch veröffentlicht werden. Da ist jetzt zum Beispiel herausgekommen, dass Google an Apple jährlich Milliarden zahlt, um als Standardsuche auf meinem iPhone zu sein. 2022 hat Apple dafür 20 Milliarden Dollar erhalten. Ein schönes Sümmchen, was Apple da noch nebenbei einnimmt.
Also da kann man ein paar Bußen daraus bezahlen. Hä?
Ja, möglicherweise ein kleines, die sind ja alle dabei. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ja. Ne? Genau. Und nicht, also für mich jetzt nicht überraschend, dass natürlich Apple, die Alphabet-Aktie ist in den letzten Tagen um 7,5% nach unten geschossen, weil ein Mitarbeiter da irgendwie gesagt hat, also eigentlich sind die Werbeeinnahmen ja eh rückläufig und alles wird durch KI ersetzt. Ich halte es für eine strategische Entscheidung von Google, sich da etwas kleiner zu machen, als sie sind, weil sie natürlich, wir hatten es dann im Podcast ja auch diskutiert, die Folgen massiv sein dürften, wenn die Suchmaschine abgetrennt wird oder die Teile dort verkaufen müssen und ihr Geschäftsmodell nicht mehr machen können. Kommen wir zu Apple, gerade auch erwähnt. Apple verdient gut mit Google, aber auch Apple hat das ein oder andere Problem und zwar ebenfalls ein ziemlich großes. Ihr erinnert euch alle an das Verfahren Apple gegen Epic Games. Auch das war hier schon Thema in der 38. Folge im Netz-Podcast. Da ging es im Wesentlichen darum, also um die, ob ausschließlich in App-Zahlungen möglich sind oder ob auch Apps außerhalb des App-Stores oder Verkäufer außerhalb des App-Stores erfolgen können. Epic Games war davon nicht so begeistert, weil sie ein erfolgreiches Spiel waren, dass die da ein Drittel ihrer Einnahmen an Google an Apple abgegeben haben und wollten halt auch außerhalb des App-Stores verkaufen. Da gab es dann also ein Verfahren, ein Kartellverfahren aus dem Jahre 2000 bis zum Jahre 2022, wo diese Praxis untersagt wurde. Und nun ist eine Richterin, gibt es ein Folgeverfahren, angestrengt von Epic Games, weil Epic Games sagt, das ursprüngliche Urteil wurde von Apple nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Die haben also einfach, so wie man so ist bei Apple, haben die offenbar gesagt, dann lassen wir die außerhalb des App Stores Verkäufe zu. Die bleiben aber trotzdem provisionspflichtig, wenn auch mit einer geringeren Provision, die wir dann vereinnahmen. Das kam jetzt in dem Verfahren, in dem neuerlichen Verfahren heraus. Und die Richterin war, um es freundlich zu formulieren, not amused über diesen Vorgang und hat Apple jetzt verdonnert, dass sie ab sofort keine Gebühren mehr erheben dürfen, und zwar für Käufer außerhalb des App Stores, was finanziell eine erhebliche Belastung für Apple sein dürfte. Apple geht dagegen vor in San Francisco beim Berufungsgericht. Der Fall könnte auch noch insofern noch spannend werden, weil die Richterin nämlich dem Apple-Manager vorwirft, er hätte unter Eid gelogen, was dann erhebliche strafrechtliche Konsequenzen zu führen dürfte. Also auch da Apple mit dem ein oder anderen juristischen Thema. Jetzt hatten wir drei von den großen Big Tech Unternehmen, um die Palette voll zu machen und den Hagelschauer voll zu machen. Auch die anderen haben nicht ganz das Problem. Übrigens, Apple ist größte nach Umsatz, das größte Unternehmen. Platz zwei hat Google. Also die sind erstmal gerade juristisch unter Druck. Unsere Lieblinge Microsoft, Meta und Amazon, was machen die eigentlich so? Meta, wie groß erwähnt oder eben erwähnt, muss sich halt mit Datenschutzbußen rumschlagen aktuell. Da, die haben also auch zu tun, jedenfalls in der Europäischen Union. Bei Microsoft tatsächlich derzeit etwas ruhiger, so was so große Strafen anbetrifft. Die hatten, haben ja ihre Zeit mit Kartellbeschwerden auch so ein bisschen hinter sich. Eine Entscheidung des OLG Frankfurts im Juni 2024, was die Verwendung von Cookies durch Microsoft Advertising betrifft, ist jetzt in dem Zusammenhang zu finden. Und eine Sache, die könnte, betrifft Microsoft nicht unmittelbar, könnte aber für das Microsoft-Geschäftsmodell mit MS 365 erheblich sein. Das hält der europäische Datenschutzbeauftragte für nicht so prickelnd und hat dazu eine Stellungnahme verpasst und nun verklagt die Europäische Kommission den europäischen Datenschutzbeauftragten wegen dessen Feststellung zu Microsoft 365. Da müssen wir mal schauen, was da rauskommt. Wenn aber die Feststellung bestätigt, dass das Produkt nicht so datenschutzkonform ist, wie es sein sollte oder wie es auch die Regularien fordern, dann dürfte es also auch bei Microsoft wieder mal ordentlich rappeln und dort auch zu juristischen Themen führen. Und last but not least, wollen wir es nicht weglassen, auch Amazon kommt nicht ganz schmerzfrei weg. Der Europäische Gerichtshof hatte kürzlich, jetzt im März, eine Geldstrafe von auch nur wenigen 746 Millionen Euro bestätigt, wegen Datenschutzverstößen. Also da ist mal eine Entscheidung des EuGHs vorliegend, die halt eine Buße der irischen Datenschutzbehörde bestätigt haben. Da muss man davon ausgehen, dass Amazon die auch zahlt, weil die bestimmt ansonsten in Irland vollstreckt werden würde. Frage, was denkt ihr, wenn man so diesen Rundumschlag hört? Wird es jetzt eng für die Big Tech Unternehmen oder ist bloß gerade mal so ein kleiner Wintereinbruch, um beim Wetter zu bleiben?
Also ich glaube, dass es jetzt mal donnert und blitzt, ist gut, weil schlussendlich geht es darum, dass demokratisch ausgehandelte Regeln durchgesetzt werden und das ist richtig. Ich werde aber auch so das Bauchgefühl nicht los, dass das alles irgendwie einfach Symptombekämpfung ist. Also wir haben, du hast diese riesigen Zahlen gesagt, wie hoch diese Bußen sind von x hunderten Millionen, aber gleichzeitig wissen wir auch, du hast auch die Zahl genannt, wie viele nur schon Google bezahlt an Apple für diese Standard-Suchmaschineneinstellung. Also man wird auch nicht das Bauchgefühl los, dass das am Schluss Peanuts sind für diese Tech-Konzerne. Und für mich hinterlässt es auch so ein bisschen den Eindruck, diese Tech-Giganten bewegen sich in einer Welt, wo sie andauernd an irgendwelche Regeln und stoßen oder diese eben überstoßen oder übergehen, die dann durchgesetzt werden. Aber das Grundproblem ist doch eigentlich, dass sie viel zu groß sind und dass sie einfach in ihrer, so wie sie aufgebaut sind, eigentlich unserem Verständnis von guten Firmen, von fairen Märkten und einem offenen Wettbewerb per se widersprechen. Und von daher bin ich nicht sicher, wie lange dieses Katz-und-Maus-Spiel wirklich produktiv weitergehen kann oder ob es nicht mal irgendwann einen Big Bang oder einen Tornado braucht, statt nur einen Hagelschauer.
Ja, ich sehe das auch so. Es ist halt tatsächlich so, dass die Gerichte langsam mühlen oder die Mühlen des Gerichts langsam vorankommen. Was jetzt nicht per se schlecht ist, also je nachdem hat es auch wirklich weitreichende Entscheide, also gerade wenn wir auch in Kartellverfahren denken, wo es dann wirklich irgendwie darum geht, eben muss jetzt irgendwie Chrome von Google abgespalten werden oder werden Unternehmensteile irgendwie oder Unternehmen in Teile aufgespalten, dann muss sich dann das Gericht schon sehr gut überlegen, was es macht und ist es sinnvoll, was es macht und was sind die Konsequenzen dann daraus, dass das etwas irgendwie Zeit in Anspruch nimmt und dass das sorgfältig gemacht werden soll. Da sind wir uns dann auf der anderen Seite auch einig. Auf der anderen Seite ist es aber halt dann so, wenn das alles etwas lange dauert, dass natürlich irgendwie Technik schreitet voran, die Geschäftsmodelle entwickeln sich weiter, sie entwickeln Ausweichmanöver, wie man jetzt irgendwie bei Apple gesehen hat, dass man dann irgendwie wohl irgendwie gewisse Zugeständnisse macht, aber da wieder Gebühren drauf tut oder sonst irgendwelche Hürden einbaut, die es wieder unattraktiv machen, das zu nutzen, das dann wieder Folgeverfahren etc. führt. Also das lässt alles auch etwas zweifeln, ob und wie gut und wie schnell, dass wir zu guten Lösungen kommen. Und dann aber auch auf der anderen Seite, wir haben vorhin auch etwas über die Beträge gesprochen, die mögen jetzt für uns relativ hoch klingen, für die Unternehmen sind sie eher klein, auch wenn es paar hundert Millionen sind. Es ist aber schon auch so, dass die Verordnungen in der EU insbesondere eben auch davon ausgehen, dass man Bußen verhängen kann, die an den weltweiten Umsatz in Prozent geknüpft sind, wo also man dann tatsächlich auch hochfahren könnten in den Beträgen. Und es ist meines Erachtens auch richtig, wenn die ersten Bußen jetzt noch nicht den ganzen Rahmen ausschöpfen, sondern dass man da entsprechend dann bei weiteren Verstößen dann entsprechend auch nochmals nachlegen kann. Und da wird sich jetzt dann irgendwie zeigen, ob und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also meines Erachtens ist es sehr schwierig abzuschätzen, ob und wie sich das weiterentwickelt.
Also ist halt leider so, oder nicht leider eigentlich, zum Glück, dass halt Demokratie und Rechtsstaat dauern halt, sowohl was die Prozesse betrifft, die demokratischen Prozesse, die ja von vielen immer als sehr mühsam und langwierig gefunden werden, aber so ist halt Demokratie. Und in Gerichtsverfahren oder auch rechtsstaatliche Verfahren dauern halt, ne, weil sie halt rechtsstaatlich sind und natürlich man sich dagegen wehren kann. So, das ist für uns Außenstehende immer, steht man mal daneben und denkt, warum machen die nicht schneller? Aber natürlich hat jeder Bürger und auch jedes Unternehmen und auch diese Unternehmen natürlich einen Anspruch darauf, dass es ein ordentliches Verfahren gibt, und ist ja auch die Erwartungshaltung, die wir haben. So, deshalb ist es bestimmt von der Sache her schade, dass es nicht schneller geht oder nicht schon früher gekommen ist. Ich finde ziemlich überzeugend, dass es dann doch mal beim Europäischen Gerichtshof hält, weil das ja ein Signal ist auch an alle anderen. Und ich habe die Hoffnung, so steht da demokratischer EuGH-Richterspruch, der höhlt dann auch ein bisschen den Stein und führt da vielleicht auch nicht zu diesen massiven Überschreitungen oder Gesetzesüberschreitungen oder Gesetzesverletzungen, wie die großen Big-Tech-Unternehmen es machen können. Die Bußen sind sicherlich eingepreist, das ist für die, vielleicht tut es dem CEO ein bisschen weh, weil er 0,1% weniger Bonus bekommt, weil er ein Umsatzziel nicht erreicht hat, aber ist halt ein Zeichen. Die Unternehmen machen ja so ein bisschen europäisch mea culpa, die kündigen ja an, sich jetzt hier in Europa stärker engagieren zu wollen und Rechenzentren machen zu wollen. Und das wird sicherlich nur möglich sein, wenn sie sich dann auch an die entsprechenden europäischen Gesetze halten. Insofern ist da mal meine Hoffnung, dass dieses Übermaß, was da so in den letzten Jahren stattgefunden hat, ein bisschen eingeschränkt wird. Und man darf nicht vergessen, auch wenn man sie oft kritisiert, in Amerika ist halt viel, viel möglich und auch ganz lange ganz viel möglich. Aber wenn eine Kartellbehörde dich da einmal auf den Kicker hat, dann hat man da auch ganz schnell mal Trauer. Und die sind ja da auch erstaunlicherweise relativ schmerzfrei, auch mal ein Unternehmen auseinanderzunehmen und einfach mal aufzuspalten und den Wettbewerb zu machen. Also vielleicht gibt's da so aus europäischer und amerikanischer Sicht doch in diesem Bereich eine Art Zusammenarbeit zum Vorteil von Datenschutz, Grundrechten und den Nutzern.
Ja, wie jedes gute Wetter ist auch diese Wetterlage unberechenbar.
Oh, die der Rasenautomat.
Dann machen wir noch kurz Nachrichten und Funkstücke. Ich beginne gleich, und wir haben es auch schon thematisch davon gehabt, vorhin gerade darüber gesprochen, dass die Forderung im Raum steht in den USA, dass Chrome von Google abgespalten werden soll, und mein Fundstück ist von heise.de. Sie berichten jetzt darüber, dass nicht nur OpenAI allenfalls Interesse haben könnte, sondern auch Perplexity, und der Titel des Artikels ist: Perplexity möchte mehr über dich wissen als Google.
Von mir gibt es etwas auch im Zusammenhang mit Google, und zwar der Mozilla-Finanzchef warnt, ohne Google droht die Pleite. Der Hintergrund ist, dass Mozilla nämlich auch von Google finanzielle Einnahmen hat, wie sich dem aktuellen Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Im Jahre 2023 rund 500 Millionen US-Dollar bei einem Jahresgesamtumsatz von 650 Millionen US-Dollar, also ein erheblicher Anteil von Mozilla wird von Google bezahlt.
Ja, und während die Post abgeht auf den globalen digitalpolitischen Schlachtfeldern, regt sich Widerstand in der Schweiz, genauer gesagt im Kanton Bern. Dort hat eine Schule die Handys komplett verbannt. Die Kinder sind happy und der Kanton Nidwalden, der zieht gleich nach. Ihr habt es sicher mitgekriegt. Handys sind im Kanton Nidwalden an der Volksschule nicht mehr erlaubt. Ihr lest davon bei SRF.
Dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar findet der nächste netzpolitische Abend am 22. Mai in Zürich statt. Das Thema ist elektronisches Patientendossier, aber wie genau? Zu Gast ist Fabian Wollrath. Er ist Mitgründer und Co-CEO von Movos. Sie sind spezialisiert auf Lösungen zum Halten und Teilen von Gesundheitsdaten. Er wird zeigen, wie Sie den Spagat zwischen dem Schutz der Privatsphäre von Patientinnen und dem Teilen sensibler Daten mit dem Gesundheitspersonal bewerkstelligen und was Sie unter dem Stichwort Consent as Control verstehen. Los geht es am 22. Mai um 19 Uhr im Debattierhaus Karl der Große in Zürich. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.